Irgend so ein lieber Gott hat verkündet, wenn hier jemals ein Tropfen menschlichen Blutes durch das Schwert vergossen wird, versinkt die Scheißinsel im Meer wie San Francisco nach dem Erdbeben. Das heißt wieder nasse Füße.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Begrüßt euch zu 2 Stunden Kino bei Radio Blau, Radio Korax, Radio Fratz. Und einer guten 1,5 Stunden Sendung irgendwie bei den angeschlossenen Podcast-Stationen.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Heute mit Affen, mit Hunden und Robotern. Und mit Marc und mir. Hi.
Ja, hallo.
Und Robert und Flo. Und Lisa und Juliane. Und einem kleinen Special Guest. Der mich wahrscheinlich jetzt schief angucken würde, wenn ich sage klein. Dazu später mehr. Und wir steigen ein mit dem
Soundtrack des Monats.
Weil es heute so viel Musik gibt, gibt es also heute auch den Soundtrack des Monats gleich zu Beginn. Und außerdem knallt er so schön. Der Soundtrack von Trent Reznor und Atticus Ross zu Challengers. Viel Spaß bei Filmriss. Man kann sich ein bisschen vorstellen, wie John Palzano wahrscheinlich irgendwie als Kind vom Fernseher saß und vom Winde verweht gesehen hat und sich gedacht hat, ich werde Filmkomponist. Das ist tatsächlich der Opener seines Soundtracks zu Planet der Affen New Kingdom oder wie der Film eigentlich im Original heißt, The Kingdom of the Planet of the Apes. Aber das sind wir ja gewohnt, dass alles irgendwie anders heißt. Bei uns, ja, es ist 25 Jahre her mittlerweile, 1968, schon mehr als 25. Naja, also man macht sich ja rund, ne? 25. Und jetzt ein Jahr mehr halt, ne? Nee, 25.
Ich komme auf 55 Jahre, wollte ich sagen.
Ich wollte auch gerade sagen, wir sind da deutlich.
55 Jahre. Wieso komme ich jetzt auf. Egal. Ich mache nochmal neu. John Paesano macht hier zumindest ein bisschen was Wumms jetzt langsam. Langsam wacht er auf. Also 55 Jahre mittlerweile schon her, dass der erste Planet der Affen-Film in den Kinos lief. Es ist, glaube ich, es ist auch schon mehr als 25 Jahre her, dass ich den auf meinem kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher in meinem Zimmer gesehen habe und völlig geflasht war.
Gehörst du wenigstens zu den einen Leuten, die das Ende nicht kannten vorher?
Damals kannte man das Ende noch nicht, glaube ich.
Nee. Ja, gut, ja, du, aber das ist so ein Film, wo ich schon das Ende 10 Jahre bevor ich den Film gesehen habe, kannte.
Der ist schlecht. Dann hast du den Film auch wahrscheinlich recht spät gesehen, oder?
Wann hast du? Ja, mein Vater hat schon als Kind davon erzählt, oh, am Ende, wo da, am Ende, das und so. Da, naja, und wo so dann feststellt, dass das so und so ist.
Der erste große Spoiler der Filmgeschichte.
Ja. Nein, nicht. Ich bin der Meinung, das ist auch der erste größte Twist soweit. Also, so denke ich mal schon.
Monumental, so, ja, auf jeden Fall.
Filmgeschichte.
Franklin J. Schaffners, original natürlich unerreicht und dann aber auch noch vielfach fortgesetzt. Es gab von der ersten Runde gab es fünf.
Fünf genau. Filme, genau.
Die habe ich dann auch alle danach gefrühstückt, irgendwie immer wieder nachts geguckt im Fernsehen.
Ja, ich musste immer lange warten, bis die Sportschau hat überzogen. Ich musste im ZDF lange warten, bis ich endlich auf den Aufnahmeknopf drücken konnte.
Ich habe sie also wirklich geliebt. Sie waren mal besser, mal schlechter natürlich, irgendwie jetzt auch retrospektiv betrachtet. Aber Klassiker auf jeden Fall. Planet der Affen, eine Reihe, die vor allen Dingen sich auch immer dadurch auszeichnete, dass sie halt eben auch so gesellschafts- und sozialkritisch war in all ihrer Action und Science-Fiction. Und ja, ziemlich bemerkenswert und beeindruckend. Es gab dann ja nochmal den Versuch einer Neuauflage von Tim Burton 2001.
Ja. Ist schon genau. Gut.
Grandios gespielt auf jeden Fall mit Menschen in Affenkostümen. Wir erinnern uns noch, Catherine Zeta-Jones unter anderem, super gut, Tim Roth, ne, glaube ich, war auch mit dabei, ja, also richtig gut. Und zwischenzeitlich, das hat aber nicht so richtig gut funktioniert, glaube ich, an der Kinokasse. Auf jeden Fall gab es da dann keine Fortsetzungen mehr, aber zwischenzeitlich haben wir uns ja längst verabschiedet von den Affenkostümen und sind bei unglaublich beeindruckend animierten, CGI-animierten Affen. Und ja, wenn man sich so den letzten Film anschaut und vielleicht jetzt auch den, obwohl dieses Mal vielleicht wieder ein bisschen mehr, der Film hat sich immer mehr irgendwie zu einem Animationsfilm hin entwickelt. Ne? Also es sind ja eigentlich kaum noch Menschen anwesend. Jetzt gerade beim letzten Film war das ja so, da ging es ja hauptsächlich wirklich eben um die Fäden zwischen den Affen. Und jetzt gibt es eben die Fortsetzung und die Menschen spielen vielleicht wieder eine größere Rolle. Vielleicht bringt ihr uns mal wieder so ein bisschen auf den Stand. Ich fand die ja wirklich gut, die letzten Affenfilme, die letzten Planete-Affenfilme, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern, wie der letzte, worum es im letzten eigentlich ging.
Der letzte war der mit Woody Harrelson,
das ist korrekt,
und der Armee, und wo das dann anfing, dass die eben ihre Stimme verloren, am Gegenende verloren
haben. Genau, da ging es nochmal darum, in der letzten Trilogie ging es ja darum, dass die Menschen einen Virus oder was auch immer kreiert haben, was irgendwie aus Alzheimer-Forschung, glaube ich, war es mal wieder, genau, hervorging, was die Affen klüger gemacht hat und was irgendwann dafür gesorgt hat, dass Menschen degenerieren und halt auch Fähigkeit zu sprechen verlieren. Und ich würde auch sagen, Fortsetzung ist auch, es ist auch irgendwie eine Art von Reboot nochmal, also halt, das heißt, ein richtiges Reboot ist es auch nicht. Es ist irgendwo eine Fortsetzung und gleichzeitig aber halt auch, du musst die drei Filme davor nicht zwingend gesehen haben, um diesen Film zu gucken.
Ist ja schon wieder 8 Jahre her, ne? Und dazwischen war ja so eine Pandemie, die uns sowieso das Gedächtnis ein wenig gelöscht hat.
Ja.
Also 2017 war ja dann der zweite Teil, der dritte Teil. Es gab Rise of the Planet of the Apes 2011, 2014 Dawn of the Planet of the Apes und jetzt dann 2017 halt eben den Krieg, War of the Planet of the Apes. Und jetzt gibt es das Kingdom.
Korrekt.
Und wo beginnen wir? Wo steigen wir ein?
Die erste Szene im Film, die kann man vorwegnehmen, dass es einfach direkt wie mit der alten Trilogie abgeschlossen wird. Wir sehen den toten Caesar, also unseren Hauptaffen aus den letzten drei Filmen, sehen halt, wie er beerdigt wird und dann blendet der Film ein, mehrere Generationen später. Was es die ganze Zeit schön vage hält, weil du dich einerseits fragst, okay, wie viel ist das, wenn man sich auch den Trailer anguckt, wie verfallen die Gebäude sind, müssen das schon ein paar hundert Jahre irgendwo sein. Mhm. An anderer Stelle denkt man sich dann wieder, irgendwie so weit kann es aber irgendwie auch nicht her sein. Aber ja, sie halten es halt schön vage damit. Und dann folgen wir eben einem neuen Affen, dem Noah, auf seinen Abenteuern, würde ich einfach mal sagen. Und wo wir halt, wo du meintest, der letzte war schon fast ein Animationsfilm, wir sind hier noch mehr. Mhm. Weil, also, es sind fast nur Affen, aber es gab auch mehrere Szenen, wo ich, glaube ich, danach auch zu Marc gesagt habe, ich glaube, da hat die Effektfirma auch einfach angegeben damit, wie gut sie es aussehen lassen können. Weil es ist schon, es ist richtig, richtig gut, wie es aussieht. So, ja. Also klar gibt es bestimmt auch Momente, wo man es mehr sieht, aber es gibt halt immer wieder auch Momente, wo ich so dachte, also, ich weiß eigentlich gerade, dass alles, was ich sehe, aus dem Computer kommt. Aber ich glaube es eigentlich nicht.
Das war schwer, auf jeden Fall einen Unterschied zu erkennen zwischen dem, was eben animiert ist und was wirklich gefilmt wurde, gerade in den Landschaftsaufnahmen. War sehr gut umgesetzt. Und man sieht halt wenig Menschen im Film, obwohl die ja alle auch mit Menschen gedreht wurden, also durch Motion Capture und so weiter. Ja, auf jeden Fall ein beeindruckender Film und wir begleiten ja eben, wie Flo schon sagte, Noah auf seiner Reise. Seine Kolonie zu retten, oder?
Also es gibt einen großen Zwischenfall, nachdem, so sagen wir, die seinen Clan kennengelernt haben. Also es sind Affen, die so eine gewisse Eigenheit haben, dass die irgendeine Verbindung mit Adler eingehen, dass die eben dann eben so, das ist eben den ihr Ding irgendwie, dass die dann, jeder hat so einen Adler und so, und man lernt so die Leute, also die Familie kennen und ein bisschen den Clan und so, und dann gibt es einen krassen Zwischenfall, einen großen Bruch. Und nach diesem großen Zwischenfall muss Noah halt das Verlorene versuchen zu retten. Und das ist dann sein Weg. Und er ist auch noch nie, also die sind auch noch nie von dort weggekommen. Die sind immer dort in ihren Dorf gewesen, ihren Clan verboten war, wegzugehen. Und er erfährt erstmal ein bisschen mehr über die Welt drumherum, trifft dann noch einen Weggefährten, der noch ein bisschen ihm was erzählt, besonders über Caesar und so weiter. Und ja, und dann trifft er auf einen Bereich, also das ist auch der Grund für diesen großen Zwischenfall. Es gibt da einen Affen, der da so eine Art Königreich erschaffen will irgendwie und an was ran will, was vor langer Zeit verloren gegangen ist. Das ist sozusagen Antagonist ein Mensch spielt dann auch noch eine Rolle. Es wird ja einfach Nova genannt, was eben schön ist, weil im Originalfilm, ne, hieß die Geliebte da vom Schornesten auch Nova. Das ist ja nochmal die Referenz. Es gibt kleine Referenzen und ich finde es immer noch sehr stark bei diesen ganzen neuen Filmen. Es gibt 4 neue Filme jetzt. Und es sind keine Remakes von den Stories von den alten Filmen. Die haben eben komplett eigene Stories, eigene Drehbücher, also nicht mal abgewandelte Drehbücher oder abgewandelt, nichts. Es ist komplett eigen und eine Filmreihe nochmal neu aufleben zu lassen und dann nicht sich an der alten Geschichte lang zu hangeln. Das hat ja mit dem ersten Film ja schon angefangen, dass der eben komplett anders angefangen ist. Das ist schon beeindruckend.
Wird ja vor allen Dingen Perspektive gewechselt. Ne? Man erzählt die Geschichte aus der Sicht der Affen.
Also ich habe die anderen alten nicht gesehen, aber mir wurde letztens berichtet, dass Caesar auch in
den letzten... Ja, aber nicht so. Ja. Nur die Figur. Genau. Also aber nur die Figur. Genau, diese Figur aber, gibt. Aber wo sind hier die Zeitreisen?
Ja klar, hier gibt es keine Zeitreisen. Hier gibt's
das ist das, was mir... Also Spoiler, es gibt Zeitreisesachen in den vergangenen Filmen.
Ja, das
aber es ist eben so, wie das oft gegangen ist und wie das anfängt und wie das mit Caesar... Also diese ganze Hauptstory ist eben... Da hangeln die sich nicht dran. Ja,
eine Schattung dieser neuen Reihe auf jeden
und
Fall.
Haben genau. eben, und das ist eben krass, weil wie viel Remix und Neuauflagen gibt es, wo sie immer wieder dasselbe nochmal abspielen und abspulen und nicht eben so neue Ideen, immer sich daran festhalten an den alten Sachen. Und das finde ich schon beeindruckend.
Na, ich fand das hier auch wieder gut, dass du hast eigentlich irgendwie einen großproduzierten Blockbuster, der aber sich trotzdem halt einfach anfühlt. Also nicht unbedingt der fühlt sich nicht an wie jeder andere große Sommerblockbuster, den es in den letzten Jahren einfach gab. Diese Planet der Affen-Reihe steht ja immer so ein bisschen daneben und guckt halt zu und macht es vielleicht teilweise einfach besser oder anders.
Das war schon die Überraschung, dass überhaupt jetzt noch so ein Teil kommt, nachdem
Fox... Gut, das hat mich jetzt nicht überrascht, nachdem Disney Fox gekauft hat und sie denken, wir müssen vielleicht nochmal Geld machen.
Nee, ich war schon überrascht.
Bin da eher überrascht, beziehungsweise positiv einfach überrascht davon, dass es irgendwie auch... Also für mich auf jeden Fall funktioniert hat, dass es halt anschließen kann an das von davor und sich nicht anfühlt, wie Disney sagt, ey, wir müssen da weitermachen.
Aber jetzt im Vergleich zu, weiß ich nicht, Marvel-Filmen oder so, ist das, was das Publikumsding halt anbetrifft, also was die Besucherzahlen anbetrifft, ja schon nochmal eine andere Hausnummer. Die Planet der Affen-Reihe ist, glaube ich, immer so ein bisschen eher Mittelfeld.
Und aber komischerweise sieht ja die trotzdem generell gut, besser aus.
Trotzdem gut, dass sie sich das halt irgendwie leisten. Ich meine, wenn sie einmal die Technik da haben, dann können sie die ja auch im Laufe der Zeit auch kostengünstig verbessern einfach.
Ne, das Ding ist ja auch, es ist ja nicht unbedingt immer nur Geld, was dafür sorgt, dass Dinge besser oder schlechter ansehen. Es ist ja auch oftmals, sieht man ja auch an Dune hat unter 200 Millionen gekostet. Aber wenn du halt weißt, was du möchtest und wenn du Leuten Zeit gibst und ganz genau sagst, von Anfang an, das muss am Ende so und so aussehen, so wie es bei den Affen ja vermutlich auch der Fall ist einfach, da wussten die von Anfang an, so und so muss es aussehen. Da wurde nicht irgendwie gefühlt 5 Wochen vorher nochmal alles über den Haufen geworfen und es muss jetzt doch anders aussehen oder sowas. Und sowas sorgt ja auch einfach dafür, dass Dinge besser aussehen können.
Ja.
Und auch wenn die nicht ganz so erfolgreich waren, sie waren ja zumindest immer erfolgreich genug, dass man gesagt hat, wir machen noch weiter. Und wir haben halt vor allen Dingen auch in den ersten 3, merkt man ja auch, da war schon irgendwie irgendwo eine Idee da. Und da hatten sie halt so einen Story-Arc für diese Figur Caesar, die halt einmal wirklich komplett alles durchlebt. Auch wenn der War am Ende nochmal ein bisschen sich anders anfühlt als die ersten beiden. Und dem Film würde ich, wenn, auf jeden Fall... bisschen zu Lasten legen, dass man schon auch gerade gegen Ende das Gefühl hat, der ist schon auch stark darauf ausgerichtet, nochmal eine neue Trilogie zu starten komplett. Mhm. So, das wäre ja, so mein...
Das kann ich
mir
schon.
Ja, also ich meine, das ist ja der Plan dahinter, dass man nochmal eine Trilogie macht, aber das wäre halt, wenn dann mein Hauptkritikpunkt so ein bisschen, dass man das gerade am Ende, mit dem Ende ein bisschen anfühlt, dass sie schon darauf hinarbeiten. Und ich habe zwar die letzten 3 lange nicht mehr gesehen, aber ich hatte nie den Eindruck... So meine Erinnerungen waren die nie so darauf ausgelegt, dass es muss noch weitergehen ist.
Am Ende von dem ersten neuen Film, da ist ja der Pilot in das Flugzeug gestiegen und dann gingen die ganzen Dinger auf die ganze Welt, dass du siehst, dass der Virus jetzt auf die ganze Welt verteilt wird.
Genau.
Und im Abspann sozusagen irgendwie. Und da war schon auch so nur so ein Ding geworfen. Mhm. Das ist jetzt so, wir können weitermachen oder nicht. Also, ne? Mhm. Also auch so. Ja, so wurde das angeteasert. Ich will noch was ganz, ganz Positives sagen zum Trailer. Der Trailer hat mir komplett was anderes, ich habe was anderes erwartet, irgendwas, was ich aus diesem alten Film kenne. Da war nämlich was aus dem alten Film, wo ich dachte, es gibt nämlich einen Satz, der sogar da fällt, den sage ich jetzt nicht. Also gibt es einen Satz, der existiert in diesem Kinofilm gar nicht. Der wird komplett, also da sich an der Stelle spricht, sagt er was anderes. Ich weiß nicht, ob die das so geplant haben, aber der ist so geschnitten und der sagt an einer Stelle was anderes, dass ich dachte, es geht wirklich um was in anderes. In eine andere
Richtung.
Also genau. das betrifft die Menschengeschichte, aber ja.
Also das ist mir aber auch aufgefallen beim Gucken, habe ich irgendwann auch gedacht, so Mensch, das ist krass. Obwohl die Trailer immer sehr lang waren und ich die sehr oft gesehen habe, hatte ich beim Gucken des Films tatsächlich das Gefühl, der Film hat noch sehr viel Neues für mich, was jetzt in letzter Zeit auch nicht bei jedem Film immer der Fall ist, wo man immer das Gefühl hat, man hat durch den Trailer schon den ganzen Film gesehen, weil hier war ich auch sehr glücklich darüber, dass das eben nicht der Fall war.
Da haben die Marketingleute wirklich mal mit dem Regisseur vielleicht zusammengearbeitet, mal irgendwie eine Idee gehabt, so zu teasern, ohne alles vorwegzunehmen. Mhm. Ne? Und mit dem Regisseur haben sie ja jemand ganz besonderen Ball zugespielt. Und das war nämlich Wes Ball, der die Maze Runner Trilogie gemacht hat, die sie theoretisch jetzt auch wieder neu booten wollen, was auch bescheuert ist. Die aber ziemlich solide war, weil er hat sich damals die natürlich auch bei Fox waren, deswegen kam scheinbar das mit Planet Affen zustande. Und da wollten sie auch, dass sie das den letzten Buch in zwei Teile teilt. Dann hat er gesagt, nee, ich mache Maze Runner nur noch einen dritten. Und dann fertig, macht das schön rund und die fand ich eben, die waren auch optisch und solide. Er hat mit Effekten eben viel schon gemacht, weil auch so auf der ersten Maze Runner ist auch sein erster Kurzfilm mit drauf oder gibt es bei Vimeo zu sehen und der ist schon da aufgefallen, dass er eben sowas kann, so dystopische Dings und da war scheinbar auch die erste Wahl, dass er dann eben jetzt hier dazugekommen ist und ja, das hat er alles solide umgesetzt.
Hm. Ja, die Menschin quasi in dem Ganzen ist Freya Allan. Hm. Hat man jetzt auch noch nicht so viel gesehen, ne? Seriendarsteller, glaube ich, eher.
Oder? Ja, jetzt kommt irgendwie ein Film
Witcher.
In Witcher war sie dabei.
Ich glaube, Ende letztes Jahr war das dieser Backhead, der, glaube ich, in Leipzig auch nicht lief. Da hatten wir den Trailer mal Robert gesehen.
Ja, genau, und der kommt jetzt auf Blu-ray raus.
Und oder der Gunpowder Milkshake mit Karen Gillan, da war sie auch dabei. Stimmt.
Genau, Gavin Durant hier als Caesar in der Motion Capture.
Nicht als Caesar.
Proximus Caesar steht hier.
Achso, ja.
Ach so, ja, weil er sich als Caesar sieht.
Ja, genau.
Also, da muss man
als
aufpassen.
König quasi.
Genau, also hier weil hier wirklich das ja genommen wird, dieses Caesar-Ding. Genau.
Mhm. William H. Macy ist mit am Start.
Als Mensch, nicht als Affe.
Nee, genau. Und viele mehr. Wollen wir hoffen, dass es dann tatsächlich auch so weitergeht? Marc meinte schon, bei dir war es relativ leer.
Ja, das Kino war recht leer, fand ich. Also nicht mal zur Hälfte gefüllt oder so.
Also ja, gleichzeitig sage ich aber auch, kann dir aus Erfahrung der letzten Tage sagen, dass es doch relativ okay war dafür, wie das Wetter und sowas ist.
Naja,
also unter den Umständen war das schon ganz gut, gut gefüllt eigentlich.
Gewisse Leute ist das Wetter ausschlaggebend, aber bei mir im UCI war auch der Saal halb voll.
Also ja, dafür, dass die letzten Tage das Kino sehr allgemein, sehr leer war, war der Saal, war ich doch positiv überrascht tatsächlich, eher von Leuten da waren, viele da waren.
Mhm. Jo, also so kann das weitergehen. Auf jeden Fall neuer Stoff für Affenfans. Ich habe auch auf jeden Fall sehr viel Bock, gerade auch nach der doch etwas leichten Enttäuschung von Civil War habe ich wieder Bock auf Postapokalypse hier. Planet der Affen, New Kingdom oder Kingdom of the Planet of the Apes läuft ab dieser Woche in allen Multiplex-Kinos eures Vertrauens. Und wir hören noch ein bisschen Musik aus dem Soundtrack von John Passano und empfehlen euch, geht rein, Planet der Affen, New Kingdom. Mein Ohrwurm, nachdem ich jetzt vor ein paar Tagen Robot Dreams nochmal gesehen habe. Und dazu habe ich dann auch immer gleich dieses leicht schiefe Pfeifen des Roboters im Ohr. Herrlich. Ja, Earth, Wind and Fire, September, sehr präsent in Robot Dreams, unserem weiteren und nächsten
der Woche.
Filmstart der Woche, ja genau. Auf jeden Fall eigentlich auch ein Filmstart der Woche, denn es ist wirklich ein Film des Herzens. Ich habe ihn jetzt auch schon zweimal gesehen und bin immer noch hin und weg, muss ich sagen. Schön, dass auch so ein Animationsfilm tatsächlich mal wieder bei uns so groß in die Kinos kommt. Und dann noch dazu ein Film, der halt auch wirklich außergewöhnlich ist, weil Robot Dreams ist komplett ohne Dialoge. Also es wird kein einziges Wort gesprochen. Es werden ein paar Töne ausgetauscht, wie beispielsweise das Pfeifen bei September. Aber ansonsten funktioniert der Film komplett ohne Dialoge und er funktioniert tatsächlich auch so, finde ich, ne?
Der funktioniert, ja. Und unglaublich, ich habe einen Animationsfilm gesehen, weil der tatsächlich im Sneak kam. Ich war sehr überrascht, aber ich habe am Anfang kam ja die Palme, dass er in Cannes lief. Und ich dachte, hui, was wird das wohl sein? Und dann kam dieser Film, der einen sehr, sehr schönen Animationsstil erstmal hat. Also das, was, wo ich sage, das gefällt mir schon sehr gut. Und es geht hier um den Hund Doc, der allein in seinem Apartment in New York lebt und ja.
Mit sich selbst Pong spielt.
Ja, kennen wir ja alle. Genau. So, und ja.
Ja, und das ist halt so der Ausdruck, der Inbegriff quasi der Einsamkeit, wenn er am Anfang da mit sich selbst Pong spielt. Und dann sehen wir ihn halt auch, wie er sich seine Fertigfutter da, seine Macaroni and Cheese quasi in die Mikrowelle reinpackt. Und ja, er ist halt einfach einsam und sieht dann eines Abends einen Werbespot. Wir müssen dazu sagen, wir befinden uns hier im New York der 1980er Jahre und das ist so schön. Ach, das und so 80er präsent.
Sein. Ich
ja,
dachte,
so,
das ist total. In die 90er. Weil es wurde nicht so richtig gesagt, man muss es auch
fühlen. Nein, die fahren doch auch Rollschuh und du hast die Typen mit ihren dicken ja. Ghetto-Blastern und er spielt halt Pong auf seiner ja, Heimkonsole, stimmt, ja. Und so. Es ist halt alles so 80er. Und er sieht dann eines Abends einen Werbespot, in dem ja ein Roboter beworben wird, der dein Freund werden kann. Und so bestellt er sich halt eben diesen Roboterbausatz. Und es ist schön, wie die Tauben draußen auf dem Fenstersims sitzen und mitzuschauen quasi, wie er dort diesen Roboter zusammenschraubt und mit Leben erfüllt.
Ja, der funktioniert einfach, das ist einfach so in dieser Welt. Und die unternehmen dann Sachen, gehen zusammen irgendwo hin, haben Spaß.
Was man mit Freunden halt so macht.
So,
ne?
Eine Rollschuh, wie du schon gesagt hast, dancen ab, dieses Lied kommt immer wieder, es geht richtig ab. Und irgendwann ist es eine gute Idee, mit einem Roboter an den Strand zu gehen.
Ja, der hat noch nie Wasser gesehen, der hat noch nie Meer gesehen und stürzt sich dann auch gleich in die Fluten.
Ja.
Dann was leider Gottes keine gute Idee war.
Dann legt er sich auf die Decke und
Rostet,
ja.
Und ist dann nicht mehr in der Lage, sich fortzubewegen, eben von diesem Ort. Und so liegt halt eben Robot in einer herzzerreißenden Abschiedssequenz zwischen ihm und Doc quasi, bleibt er dann am Strand liegen.
Weil er zu schwer ist.
Weil er nicht wegtragen kann und alle schon weg sind quasi. Und Doc geht nach Hause und versucht, alles in die Wege zu leiten, um seinen Freund zu retten.
Ja, und dann hat der Strand erstmal zu.
Bis zum Juni nächsten Jahres, genau. Und dann erleben wir halt parallel zueinander, wie Doc sein einsames Leben lebt und wie Robert am Strand liegt. Und ja, sich davon träumt eigentlich mehr oder weniger. Es gibt ja diese wundervolle Sequenz mit den Blumen.
Ja, und es ist so fies, weil man denkt manchmal, er wird gerettet oder schafft's. Und ich war immer wieder, hat es mich gekriegt, also wo ich dann dachte, oh, endlich. Und dann war es wieder nur ein Traum. Ja. Und das zerreißt einen. Und dann währenddessen ist der Hund alleine und versucht dann, ja, der sucht ja dann auch ewig, bis er dann, ja. Er muss ja auch irgendwie, alleine kommt er auch nicht so klar. Und
viel mehr wollen wir auch gar nicht verraten eigentlich so. Aber tatsächlich ist es so, Pablo Berger, der spanische Regisseur, der nimmt immer regelmäßig halt irgendwie dein Herz, was er ja auch über diese erste, ja, fast halbe Stunde oder so, wo die beiden sich kennenlernen und anfreunden und gemeinsam eine Zeit verbringen in New York, was er ja dann wirklich auch für sich gewinnt und für den Film gewinnt, das Herz. Ne? Und das nimmt er dann halt regelmäßig und reißt es dir aus deinem Körper. Und es ist halt wirklich herzzerreißend und es ist halt wirklich auch ein Film durchaus für Erwachsene, den Kinder natürlich auch gucken können, aber der schon ziemlich heftig ist, teilweise in der Grausamkeit, wie er dann halt das eben auch macht, dein Vertrauen zu nehmen und es halt irgendwie in den Boden zu stampfen.
Aber man
er ist nicht brutal oder so in irgendeiner Form, aber er ist halt schon sehr einnehmend und emotional. Auch.
Man sieht hier auch, es gibt sehr gut dargestellt, auch wie man ausgeliefert ist dem System. Also weil er da nicht hin darf, wo er ist und das so mit Polizei oder wenn ein Antrag gestellt wird und abgelehnt wird oder so gewisse Sachen, da sieht man auch da so die Hürden des Lebens sozusagen. Es ist ja ein Graphic Novel gewesen, ne, was 2008 bei uns rauskam.
Genau, Sarah Varon hat den Comic gemacht. Der kam bei uns bei Ravensburger, ist leider nicht mehr, wird leider nicht mehr aufgelegt. Sonst hätte ich natürlich uns auch ein paar Exemplare bestellt hier.
Aber der deutsche Titel ist auch so interessant. Robbo und Hund, wahre Freundschaft rostet nicht.
Das stimmt, genau, richtig. Das ist die Originalversion quasi. Zum Regisseur Pablo Berger, ein Spanier, der hat vor vielen Jahren, das ist wirklich schon eine ganze Weile her, diesen wundervollen Blanca Nieves gemacht. Das ist ein schwarz-weißes Märchen gewesen, Stierkampfmärchen, eine traditionelle Geschichte. Und das war auch ein Stummfilm und der war echt absolut abgefahren. Und das passt natürlich auch ganz gut, weil Robert and Doc ja nur auch kein üblicher, keine Ahnung, Disney-Animationsfilm ist. Ne? Schon war auch was für Erwachsene.
Ja, aber ich denke, wir können auch alle was, also man kann mit den Jungen ins Kino gehen und da kann jeder sich immer was mitnehmen.
Ganz genau. Ich will den auf jeden Fall auch noch gucken mit meinem Kleinen. Der will auf jeden Fall ihn auch noch sehen. Die Figuren sind auf jeden Fall knuffig und der Film hat auch einfach ganz viel Herz. Ist dann auch zu Recht mit zwei Goyas ausgezeichnet worden, dem spanischen Oscar. Und tatsächlich gab es ja dann auch eine Oscar-Nominierung als bester Animationsfilm. Zu Recht, oder?
Das auf jeden Fall, ja.
Robert Dreams, wundervoll jetzt zu sehen. Schaut ihn euch an. Wundervoll. Ja, schön, dass mal so ein Animationsfilm tatsächlich auch in der Größe in die Kinos kommt. Einen anderen Animationsfilm habe ich zusammen mit meinem Ian gesehen. Und zwar gibt es in dieser Woche Garfield wieder in den Kinos. Es gab ja die Realverfilmungen vor 10, 20 Jahren mittlerweile, 2004 ist das gewesen. Damals wirklich nicht so sonderlich gut funktioniert, auch wenn Bill Murray in der Originalfassung zumindest Garfield gesprochen hat. Aber dieses, weiß ich nicht, ich habe da jetzt auch nochmal reingeguckt und es ist einfach, ich finde es schon ziemlich cringy, irgendwie sich das auch heutzutage anzugucken. Das war nicht wirklich dem Comic entsprechend, muss man sagen. Ich liebe den Comic. Ich bin großer Fan auf jeden Fall von Garfield, von den Comicstrips. Ich habe die als Kind, Jugendlicher halt immer gerne gelesen. Und fand das immer sehr schön, dieses Zynische, dieser trockene Humor, den Garfield, den Jim Davis da halt eben halt auch reingebracht hat in diese Comic-Welten. Jetzt gibt es einen neuen Versuch, und zwar einen komplett animierten. Und den habe ich mir zusammen mit Ian angeschaut gestern noch.
Wir haben gerade Garfield geschaut. Und was ist denn deine Meinung als Kenner der Comics? Wie war's?
Es war cool, lustig.
Es ist ja schon ein bisschen was anderes, ne? Also, es sind ja kurze Comicstrips, ne? Aus dem Alltag halt irgendwie bei John zusammen mit Odie und
Garfield.
Und Garfield, genau. Und der größte Unterschied, der mir zunächst einmal ins Auge gesprungen ist, ist ja die Tatsache, dass Odie eigentlich meistens als ziemlicher Trottel dargestellt wird in den Comics. Und hier ist er ja eigentlich ein ziemlich cooler Typ und der beste Freund von Garfield, ne?
Ja, eigentlich finde ich eher, dass Garfield ihn ausnutzt, sozusagen.
Ja, ja, das auf jeden Fall, ja.
Weil er man jetzt auch in dem Trailer sieht, wie er ihn ganze Zeit rumschickt und er ganze Zeit was machen soll für ihn. Also sozusagen wie ein Untertan. So wie dass er ein Boss ist von ihm.
Ich fand das so cool, wie er dann Odie anschreit, so nach allem, was du für mich tun durftest. Das fand ich super.
Das ist wirklich gut.
Genau. Ja, aber damit ja nicht genug, ne? Also es ist ja eben nicht nur der Alltag zu Hause, sondern es ist ja auch noch eine große Geschichte, die da erzählt wird. Eine sehr actionreiche Geschichte, ne?
Ich habe mir einmal die Ohren kurz zugehalten, weil es gruselig wurde.
Es war so laut im Kino, fand ich. Ich fand es extrem laut. Aber gut. Wir haben ihn ja auch in 3D gesehen. Das 3D war ganz cool, ne?
Ja, also ich fand nicht, dass es irgendeine Änderung gab. Nur ganz am Anfang haben sich noch meine Augen dran gewöhnt, weil er richtig so ein in der Werbung so ein Stück auf einen zuflog. Aber im richtigen Film war da eigentlich nicht so viel 3D, fand ich. Also ich habe es nicht gemerkt.
Ja, das stimmt. Es ist natürlich plastischer, es hat natürlich mehr Tiefe, aber es ist nicht wirklich in 3D gedreht oder so. Ne? Die haben das dann irgendwie nachträglich gemacht. Aber gut, das ist nicht so wichtig. Wichtig ist ja eigentlich, was der Film erzählt. Und erzählt wird er hier vor allen Dingen eben die Geschichte von Garfield und seinem Vater.
Ja.
Wie fandst du das?
Traurig.
Traurig
und dass Garfield auch so gleich denkt, dass er für ihn das gar nicht, also dass er sofort weggerannt ist und gar nicht ihn mehr wollte.
Dass er ihn zurückgelassen hat.
Ja.
Ne?
Ja. Obwohl er nur für ihn sorgen wollte.
Ja. Nicht verraten, ne? Aber das ist schon ganz witzig, wie die beiden sich dann auch aneinander gewöhnen müssen, wo die beiden da gefesselt sind und das da auch miteinander austragen müssen quasi, dass sie ja beide zusammenarbeiten müssen. Ne?
Schade, ich wollte gerade schon das Ende spoilern.
Nein, nicht spoilern. Aber das war schon ganz cool so und natürlich auch ganz witzig, so wie die beiden sich einander annähern, ne? Also wie die beiden dann doch irgendwie Freunde werden, ne?
Ja, ich fand auch cool, dass Garfield das so gut verstanden hat und dass das gar nicht stimmte. Und ich fand es auch cool, dass er sich am Ende entschuldigt hat, dass er so dachte die ganze Zeit, dass er ihn eigentlich zurückgelassen hat, obwohl das gar nicht stimmte.
Mhm.
Und deswegen fand ich das auch toll.
Ja, ein bisschen nicht so gut, muss ich sagen, fand ich den Bösewicht quasi, die Bösewichtin, ne, die es da halt gibt, und ihre beiden Handlanger, die sie da hinterher schickt. Das fand ich ein bisschen zu viel irgendwie.
Also ich fand auch, dass sie nicht richtig böse ist. Ich habe gleich am Anfang gedacht, als ich den ersten Trailer gesehen habe, als ich das Ganze am Anfang gesehen habe, dass es irgendwie eine Verwandte oder so ist.
Hm.
Weil, ja... Aber am Ende habe ich das auch gar nicht so richtig verstanden, warum sie so viel, weil richtig Bösewichtin am Anfang war sie gar nicht.
Hm.
Sie hat einfach nur erschreckt.
Ja, die war jetzt ziemlich verrückt, ne?
Ja.
Ja.
Als wenn sie ganz viel beschwibbert war.
Ja, ich finde immer ganz, ganz furchtbar, das ist aber natürlich auch irgendwie so mein Ding, wenn die in der deutschen Synchronisation dann immer irgendwelche Dialekte sprechen müssen. Das ist dann sowohl bei den beiden Handlangern von dem Bösewicht, sie hat ja selber einen französischen Akzent und die beiden sprechen dann halt irgendwie Schwäbisch und Hessisch oder so, keine Ahnung. Und dann sind nachher noch andere Tiere, die dann ebenfalls da in dem Tierheim sitzen und die müssen auch irgendwie alle einen unterschiedlichen Dialekt sprechen und das ist dann immer, soll dann immer irgendwie witzig sein. Das finde ich halt furchtbar. Aber
ja, das ist halt, weil sie mag halt französische Dialekte und deswegen befehlt sie den ganzen, ihr wird jetzt hier zusammengekloppt, wenn ihr nicht den und den Akzent spricht.
Ja, aber das ist irgendwie ein bisschen Banane, oder?
Ja.
Genau. Naja, aber alles in allem war es schon witzig und ich fand es durchaus im Geiste der Comics, also schon so ein bisschen wie die Comics, weil man lernt ja auch ein bisschen kennen, wie die beiden sich kennengelernt haben. Ne?
Ich
also
hasse
wie,
Montage.
Ja, genau. Und dass du Garfield Montage hast, genau. Aber wie die beiden sich kennenlernen, das hat man ja auch schon im Trailer gesehen. Wie halt John und Garfield zusammenkommen, ne, und Odie dann halt eben noch mit dazu. Und das hat schon sehr viel auf jeden Fall von den Comics und ist natürlich auch echt näher dran als die Realfilmversuche, die wir irgendwo in der Vergangenheit hatten, die ganz furchtbar waren. Ja, bitte?
Das fände ich cool, wenn es im nächsten Film auch noch ein bisschen erzählt wird, wie die Odie gefunden hatten, weil man hat ja nur gesehen, wie Garfield kam, dann wurde weitergespult, wo er dann schon ein bisschen größer war und da war dann einfach Odie dabei und ich dachte mir jetzt so, wie viele Jahre sind jetzt vergangen? Woher haben die Odie?
Mhm.
Und ja.
Ich wette mit dir, also es wird ja auf jeden Fall eine Fortsetzung geben, so viel ist sicher. Ich glaube, der wird schon ziemlich erfolgreich sein an den Kassen und wenn der viel Publikum reinzieht irgendwie. Heute war es ja ganz okay gefüllt. Aber wenn da viele Leute reingehen, dann kommt da garantiert auch eine Fortsetzung. Und eben an der Fortsetzung, ich wette mit dir, da wird Odi entführt und da muss er Odi retten und dann... Also das ist so ein bisschen das, was ich vielleicht auch hier noch anmerken kann als leichte Kritik. Hier wird wirklich nicht viel Neues erzählt. Also das, was hier erzählt wird, ist eigentlich relativ bekannt und vorhersehbar. Aber es ist unterhaltsam und es ist actionreich und es ist stellenweise witzig, hat schöne Anspielungen, wie ich finde. Und ja, macht Spaß, oder?
Ja, ich fand's auch cool, dass die Witze aus den Comics auch so ein bisschen mit reingezogen wurden. Und wenn man es jetzt aus den Comics nur liest, dann kann man ja gar nicht die Stimmen selbst wissen, wie die gesprochen werden, wie das jetzt Garfield denn echt sprechen würde.
Weil Garfield in den Comics auch gar nicht spricht, der denkt ja immer nur, der hat ja Denkblasen.
Ja, und deswegen fand ich's cool, dass da die Witze sozusagen als Denken ist und also dass das, was Garfield eigentlich denkt, was Miau heißt, dann übersetzt wird in, also wenn man ihn jetzt reden hört, dann hört man eigentlich im echten Leben Miau, aber dort haben die es dann extra für einen übersetzt. Aber das ist dann auch manchmal in manchen Stellen gab, wo man dann auch richtig bemerkt hat, dass sie eigentlich nur Miau sagen. Genau. Weil zuerst dachte ich, dass sie auch in echt reden können.
Und ich Odi kann er ja auch nicht verstehen. Odi spricht ja auch eine andere Sprache.
Doch, Odi kann er verstehen, weil er manchmal sagt, wenn er irgendwas sagt, dann sagt Odi was und dann er so, ja genau.
Achso, aber wir können ihn nicht verstehen. Was schon ein bisschen komisch ist, weil die beiden Hunde von der Bösewichtkatze, die können wir ja verstehen.
Ja, weil die einen französischen Akzent hat.
Ja, sie hat einen französischen Akzent, die Katze. Und die anderen haben einen schwäbischen und einen hessischen, was total bescheuert. Egal.
Die haben gesagt, dass die aus Berlin kommen.
Ja, der hat am Schluss dann gesagt, aber er ist eigentlich Berliner und er würde lieber Berlinerisch sprechen. Also, das war ein bisschen bemüht. Aber gut, ansonsten hatten wir Spaß, glaube ich, und können das durchaus empfehlen, oder?
Ja, und glaube ich, radiere ich mal weg.
Also, du hast Spaß gehabt?
Ja.
Ich habe auch Spaß gehabt. Sind wir schon zwei. Dankeschön. Tschüss, Ian.
Tschüss.
Danke, Ian. Und erwähnen wollte ich noch das, was ich gestern vergessen hatte, als wir den besprochen hatten, Harpe Kerkeling hier, den Garfield spricht. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ziemlich tief, finde ich so, hatte ich mich so ein bisschen dran gewöhnen müssen, aber der macht das ja wirklich gut. Also das hat man ja auch schon bei Kung Fu Panda gesehen, da spricht er den Po. Und auch hier als Garfield überzeugend. Wie gesagt, der Rest der Synchronisation, da schweige ich mich jetzt mal. Habe ich ja genug zu erzählt. Wir hören stattdessen ein bisschen Musik aus Garfield, der ab dieser Woche zu sehen ist in den Kinos. Cineplex, Cinestar, Regina Passage, UCI, Cinemax, Prisma und ja, alle anderen. die Multiplex-Kinos auf jeden Fall, da ist er am Start, sowohl in 3D als auch in 2D. Wir hören Musik von Keith Urban und Snoop Dogg, Let It Roll aus dem Garfield-Movie.
Dass ich nicht wegen meines sprichwörtlichen Charmes hier bin, ist mir klar.
Filmstarts der Woche.
Jo, wir sind mittendrin in den Filmstarts der Woche und kommen jetzt zu dem, was sonst noch so läuft in dieser Woche. Und da wäre auch ein neuer Film von Oskar Röhler in den Kinos. Ich begrüße erstmal Jasmin. Hallo Jasmin, grüß dich.
Hi.
Hi. Ein Seufzen schicke ich mal voraus. Ich habe ja damals, ich weiß es ja nicht, wie es dir geht, aber ich habe ja damals in dem Jahr 2000 war es, genau, die Unberührbare gesehen mit Hannelore Elsner und der war ja eigentlich wirklich gut, schwarz-weiß, kleiner Independent-Film damals noch, lief auch bei der Berlinale und hat extrem gute Kritiken gekriegt und da hat Oskar Röhler die Geschichte seiner Mutter die letzten Jahre verfilmt und hat unter anderem auch den Deutschen Filmpreis in Gold erhalten. Und das war ja mal ein sehr, sehr bemerkenswerter Start auf jeden Fall, mit dem er daran gegangen ist. Hast du die Unberührbare damals gesehen?
Ich habe sie nicht damals gesehen, aber ich habe sie seitdem gesehen.
Ja. Wie fandst du den?
Schon, ist ein gut gemachter Film, jetzt nicht super unterhaltsam oder so, nee, aber klar.
sperrig und trocken, wie das deutsche Kino halt einfach ist. Das ist er allerdings ja dann irgendwie im Folgenden nicht mehr gewesen. Er war dann immer noch so mehr oder weniger Everybody's Darling des Feuilleton, hat dann aber Sachen gemacht wie Suck My Dick, Der alte Affe Angst, Agnes und seine Brüder und Elementarteilchen liefen noch bei der Berlinale, Lulu und Jimmy lief glaube ich auch noch bei der Berlinale, aber da wurde es dann schon schwierig, mit Jud Süß wurde es richtig schwierig, Film ohne Gewissen. Mhm. Und zuletzt Tod den Hippies, es lebe der Punk, das war mit Ochsenknecht, Söhnen, herrliche Zeiten, Enfant terrible und jetzt eben Bad Director, ein Regisseur, der sich auch immer wieder sehr gerne selbst und sein Schaffen in den Mittelpunkt stellt, möchte ich mal sagen, denn Bad Director ist ja auch eine Reflexion eigentlich seines Schaffens, ne, und seiner Person.
Ja, er hat halt auch nur ein Thema, das ist im Grunde er selber und was er über Dinge denkt und empfindet. Sein letzter Skandal war ja im Grunde, als er mit Lars Eidinger bei Durch die Nacht war und da erzählt hat, dass er eher rechts ist und hat halt auch hier ja, das herrliche Zeiten ist halt auch von so einem AfD-nahen Autor eine Verfilmung gewesen. Also da, das schwingt halt irgendwie so mit bei ihm und allgemein halt so ein. Er gefällt sich im Skandal und
er gefällt sich selbst sehr. Er hat sich selbst auch proklamiert als der geistige Nachfolger von Fassbender halt, ne?
Auf jeden Fall. Also da fühlte er sich irgendwie auch eine verbunden, wie man auch von Terrible sagt. In Interviews hat er auch gesagt, dass er diese Herrschaftsdynamiken findet er eigentlich gut, die Fassbender aufgebaut hat und Machtverhältnisse zwischen Regisseur und Darstellenden und sowas. Ja, dieses Roman, also dieser Film Bad Director basiert jetzt auf seinem Roman Selbstzerfickung und so ist der Film halt. Also der Film könnte auch so heißen. Das ist, ist halt so ein selbstgefällig vulgärer Ton, ist auf jeden Fall, was da kommt. Ist halt eine Mediensatire, wo es eben darum geht, wie verkommen die deutsche Filmszene ist und wie heuchlerisch alle Leute sind, die da arbeiten und was für schlimme Arbeitsbedingungen so ein Set auch sein können und was für surreale Räume Filmsets eigentlich sind, wenn man sich da bewegen oder arbeiten muss. Also das ist so ein Thema und er baut es natürlich mit Referenzen als was Größeres auf, als es vielleicht am Ende ist, nennt sein Hauptcharakter halt Gregor Samsa und macht halt diesen Kafka-Vergleich auf. Gleichzeitig gönnt er sich ganz billige Anspielungen, wie eine Puffmutter, die Leila heißt. Also es ist halt schon, man kriegt halt die Spanne von Hochkultur zu Popkultur bei ihm auf jeden Fall auch so mit und mit wenig Differenzierung dazwischen. Also ich glaube, er wollte so ein Helmut-Dietl-mäßiges Late-Show-Ding machen. Also das ist vermutet, das war die Intention und es kommt in Momenten auch so ran vom Ton, also um die Erwartungshaltung zu schaffen, aber ist halt eine Beschreibung von sich selber sehr und von eben Erlebnissen aus der Filmbranche und um in derselben Vulgarität wie Selbstzerfickung zu bleiben, es ist ein Film über Arschlöcher aus der Filmszene und die kriegt man halt mit und man weiß halt immer nicht, wie sehr die halt auch sozusagen, wenn die Kamera aus war, Arschlöcher sind. genau, aber...
Aber auch in seinem Set soll es, glaube ich, nicht so wirklich gut zugegangen sein, so oder positiv. Nee, irgendwie.
Nicht.
Kein healthy working place.
Ja, Oliver Masucci ist halt jetzt aber schon das dritte Mal zurückgekehrt. Der hat in Enfant Terrible auch schon Fassbender gespielt. Und
in herrliche Zeiten die Hauptrolle auch,
Ja, genau. Aber ich würde jetzt die Verbindung zu Fassbender auf jeden Fall ziehen, weil es halt eben das Bild des Regisseurs als die Macht am Set, die kreative Figur, die alles mit beeinflusst und die Welt verändert. Und das ist in diesem Film halt überhaupt nicht so. Der Regisseur ist halt ein komplett machtloser Typ, der da halt irgendwie in so einem System drin ist und einen Beruf hat, der wenig Anforderungen an ihn stellt und der halt auch alle irgendwie verachtet und drüber lästert und irgendwie sich lieber mit einer Kellnerin unterhält bei dem Filmpreis und über die Leute lästert, aber dann mit der halt auch keine Beziehung eingehen kann. Also die möchte mit ihm dann auch nicht den Abend verbringen, sondern die arbeitet halt weiter. Und er schleicht dann da über diesen Filmpreis rum und geht in Puff und versucht, hat dann da irgendwie weirde Gespräche mit einer Sexarbeiterin. Also ist auf jeden Fall ein Film, der einem zeigt, wie anstrengend Sexarbeit als Beruf ist, wenn die Kundschaft halt sehr emotional labil ist und alles bei einem ablehnt. Also das kann ich mir vorstellen, auch gut gespielt. Also habe ich auch ein Interview gelesen mit Masucci, dass sie halt da eben mit Intimity-Koordination beziehungsweise einer Anwältin und so gearbeitet haben und da eben halt wirklich diese Sexszenen sehr bewusst angegangen sind und choreografiert haben und, so, und das, man merkt es, also der Film hat sehr lange Sexszenen mit sehr viel Dialog, die aber halt auch einfach diesen Charakter nochmal zeigen, der da halt sich sehr ungefiltert gibt und da zum einen seine intellektuellen Momente hat, die er sozusagen gar nicht in seine Filmarbeit reinbringt, wo er sich über Gedichte und sowas unterhält, aber gleichzeitig halt auch ungefiltert seinen Rassismus und seine weirdesten Gedanken rauslässt gegenüber dieser Sexarbeiterin, die das natürlich halt mitmacht. Man merkt die ganze Zeit, sie tut das halt, weil sie die Servicekraft ist in diesem Moment. Und er bildet sich halt sonst was ein, weil er da eben auch niemand anders hat zum Reden. Und wenn er mit Leuten in seinem Berufsleben interagiert, dann ist immer so eine aufgesetzte Wut. Also dadurch, dass ich schon fast bin da am Spielen sehen, weiß ich, dass es halt eine aufgesetzte Wut ist, die gespielt wird. Also es ist halt nicht, das ist nicht schlecht gespielt, sondern der Charakter geht halt immer so in so ein Fluchen und Lautwerden und man merkt die ganze Zeit, es ist nicht wirklich das, was sein eigentlicher Impuls ist, aber er hat das Gefühl, dass der Regisseur das halt so tun muss und er hat auch keine anderen Werkzeuge, mit Leuten zu interagieren, als eben halt so ein, ja, einfach komplett toxisch beleidigend zu werden. Und wenn das nicht klappt, dann ist er auch einfach ratlos und möchte hinschmeißen. Und er taumelt da halt in so einer Röhler-Parodie durch die Sets und sieht aus wie Bricktop aus Snatch, um mal so einen Aussehensvergleich vom Typ zu geben. Und ist halt eine ganz unsympathische Figur. Und ich weiß jetzt nicht, ob Röhler sich als einen weirden, unsicheren Rassisten der Menschen keine Beziehung aufbauen kann, inszenieren wollte, weil wenn ja, ist ihm das gelungen und keine Ahnung, warum es ihm ein Bedürfnis war, das so zu zeigen. Also er kommt nicht besser weg als irgendjemand anders.
Ja, weiß ich nicht, vielleicht aus so einer aufgesetzten Selbstironie heraus halt, ne?
Ja.
Dass er sich halt selbst so dermaßen karikaturesk irgendwie überzeichnet. Ich meine, vom Grundsatz, was man ja jetzt auch wieder lesen kann in der ein oder anderen Feuilleton-Kritik, ist halt eben auch, ja, Applaus und Jubel. Wenn irgendeiner hier der verkommenen Filmbranche in Deutschland den Spiegel vorhalten kann, dann doch wohl Oskar Röhler und endlich sagt's mal jemand und haut mal jemand auf die Kacke, wie das ganze System halt irgendwie funktioniert. Aber funktioniert das denn auch wirklich als Film?
Er ist länger, als er sein müsste. Auch deutlich so. Ich glaube, ohne das Meta-Wissen von Enfant Terrible gesehen zu haben und die Einordnung, denkt man halt, vieles ist schlechter gemacht, als es ist. So vom Schauspielerischen ist es halt gut, aber es hat halt eben auch nur bedingt was zu sagen und alle Figuren sind unsympathisch. Also man geht da halt nicht rein, um irgendwie mit wem mitzufiebern oder es bietet mir jetzt keine neuen Erkenntnisse, außer eben speziell, wie weird Leute beim Sex reden können und sozusagen gut inszenierte Sexszenen auf eine Art. Das ist, was der Film zu bieten hat und
ich finde das halt immer so verlogen. Ich finde das halt immer so verlogen, weißt du, dass Oskar Röhler hier halt eben auf der deutschen Film Society halt irgendwie drauf rumhackt und auf dem Business, aber selber natürlich auch immer dabei ist, wenn es halt irgendwie um Awardshows geht, wenn es halt irgendwie um Preisverleihungen geht oder natürlich auch sehr, sehr gerne die Förderungsmechanismen und Gremien und Mittel halt abgreift, wenn es um die Finanzierung seiner Filme geht. Ja,
ja natürlich. Aber er inszeniert sich auch selber als eine verlogene Figur da. Oder sein Hofdarsteller parodiert ihn da und er ist machtlos, das zu stoppen. Vielleicht ist das auch die Aussage. Mhm. Wenn er so ist wie die Figur, dann hat er auch keine Macht, irgendwas zu verändern.
Schön. Muss ich nicht sehen, glaube ich.
Ja, also auf eine Art ist es Kafkaesk im Sinne von dieses machtlos gegenüber den eigenen, sozusagen gegenüber den scheußlichen Mechaniken, die man sich selber gebaut hat in seinem Umfeld. Und ist Ich weiß nicht, aber also wie viel Frustrationstoleranz man braucht. Also es funktioniert schon als Film, aber es ist einfach kein angenehmer Film. Und wenn man, ja, also ich weiß auch gar nicht, was das Genre ist irgendwie. Also ja, Satire auf eine Art. Aber ansehen kann man ihn sich, wenn das jetzt interessant klang. So.
Ja, irgendwann in diesem Film fällt der Satz, ich hatte da auch schon mal reingehört, quasi auch in einer anderen Kritik, fällt der Satz so irgendwie, dann drehe ich halt keine Filme mehr. Und das ist für mich auf jeden Fall die wünschenswerte Erkenntnis aus diesem Film. Ich hoffe es mal.
Ja, wenn es dir keine Freude macht, dann lass es halt.
Ja, genau, danke. Das nehme ich als Schlusswort jetzt hier mit. Danke dir.
Gerne.
Ja, wo du schon mal da bist, lass uns doch lieber mal über was anderes reden, und zwar über richtig gute Kunst und Performance, möchte ich mal sagen, Selbstinszenierung auf jeden Fall auch, und lass uns reden über Peaches. Meryl Niska heißt sie eigentlich, stammt aus Kanada, ist Teil eines kanadischen, KünstlerInnen-Teams quasi, zu dem auch Feist und Gonzales gehören, die allesamt mal halt irgendwie hier nach Deutschland gekommen sind, vor allen Dingen nach Berlin gekommen sind, und sich dort künstlerisch ausgelebt haben. Wir haben jetzt einen Dokumentarfilm, Teaches of Peaches, der auf der einen Seite ihre Geschichte erzählt, also ihre, ja, auf jeden Fall künstlerische Geschichte, ihre Karriere erzählt. Und wie sie halt eben dorthin gekommen ist, wo sie jetzt heute ist, und auf der anderen Seite aber ja auch, ja, sie begleitet bei der Jubiläumstour ihres legendären Albums.
Ja, ja, für mich auf jeden Fall die Erkenntnis gebracht hat, dass ich jetzt alt genug bin, dass Nostalgiefilme über meine Jugend gedreht werden.
Ja, damn, genau, dachte ich mir auch so. Als ich damals hier nach Leipzig gekommen bin, da lief tatsächlich die Teaches of Peaches rund bei uns in der WG, rauf und runter.
Ja, genau. Und in meinem Berufsleben bin ich ja halt sehr mit dieser sexpositiven Szene vernetzt als Community Managerin für eine sexpositive Dating-Seite. Und insofern ist das halt auch ein bisschen was mein Arbeitsleben geprägt hat oder die Szene, in der die halt heute existiert und darum. Und was damals total visionär war, ist heute halt einfach Alltäglichkeit geworden in vielen Bereichen, oder zumindest war es so stilprägend oder ja, hat so viel vorausgesehen, dass es eben heute gar nicht mehr so skandalös ist. Und auch darum geht es in dem Film, wie halt dass das Album in ganz anderen Kontexten entstanden ist, als es die heute gibt, und wie man auch damit umgeht, sozusagen sowas nach 20 Jahren nochmal aufzuführen und auch mit Musikerinnen, die halt noch mal eine Generation jünger sind als wir, die da halt mit auf Tour gehen und diese Musik spielen. Also das ist, fand ich schon halt einfach auch ganz interessant, diese Positionierung von, was ein einzelnes Album bedeutet in unterschiedlichen, ja, einfach Zeiträumen in der Biografie einer Person.
Ja, absolut, genau. Und wie du auch schon sagst, also eben die KünstlerInnen dann mitzunehmen auf diese Tour, und wenn man halt eben in der Band spielt von Peaches, dann bedeutet das, man spielt halt eben nicht nur irgendwie sein Instrument, sondern man ist einfach Teil dieser Inszenierung, und diese Inszenierung ist halt einfach ein großes Fest halt irgendwo auch. Also wirklich auch immer noch, ne? Also es ist ja schon eine ganze Weile her, 20 Jahre mittlerweile, dass sie damals ihren Durchbruch gefeiert hatte und halt irgendwie überall war, gerade eben mit ihrer expressiven Art halt wirklich auch mit ihrer Präsenz, und dass sie immer noch da ist und das halt immer noch auch macht und ihr Ding durchzieht, fand ich wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Ich fand absolut bemerkenswert, dass dieser Film halt eben auch mal ins Gedächtnis gerufen hat, was sie einfach erreicht hat, was sie damals getan hat, und wo, ja, wie du schon sagst, wo wir halt einfach heute sind, auch eben dank ihr. Ne?
Ja, ich fand es auch halt sehr interessant, die Einblicke in ihr Privatleben zu bekommen, dadurch, dass ihr Partner Black Cracker halt die ganze Zeit da Einblicke gibt, wie sie halt privat ist und wie deren halt auch, dass dass deren Sexleben halt auch nicht so aufregend ist jeden Tag, sondern sie halt auch einfach
ja, so das ist,
ältere Leute sind.
Genau, es ist wenig Privates drin, finde ich, weil sehr viel halt eben auch von ihr erzählt wird und da geht es vor allen Dingen halt eben auch um die Karriere. Es wird hier und da auch halt eben auch mit Leslie Feist und auch mit Chili Gonzalez gesprochen. Shirley Manson ist dabei und drückt ihre Bewunderung aus. Und es sind halt wirklich rare Live-Aufnahmen auch zu sehen. Unter anderem übrigens vom Christian Pöck von Elektriger, fand ich sehr schön. Der hat damals die ersten Konzerte in Berlin mit aufgezeichnet. Und wer so lange Radio Blau hört wie ich, also schon seit 20 oder 30 Jahren oder so, der wird Elektriger auch noch kennen, denn Christian Pöck war damals ja auch bei Radio Blau mit dabei, ist Leipziger. Und schön, dass sein Material, was er damals für die Ewigkeit gebannt hat, quasi auf Video gebannt hat, jetzt auch nochmal hier auf die Leinwand kommt. Schöne Zeitreise in jedem Fall auch, ne?
Ja, und es zeigt halt, wo einfach ein paar Sachen herkommen oder was eben damals visionär war. Also ich glaube ja nicht, dass das Peaches das alleine verändert hat, aber sie hat halt eben dadurch, dass sie diese Mainstream-Reichweite durch Zufälle bekommen hat und gleichzeitig so konsequent war in ihrer Selbstdarstellung die ganze Zeit, eben was sichtbar gemacht, was da gerade im Entstehen war in Berlin, aber auch allgemein in der deutschen Partykultur auf eine Art und eben auch auf eine Art Queerness in der Öffentlichkeit zu leben, die jetzt halt gar nicht mehr so auffällig ist wie damals.
Genau. Und es bringt uns auch einfach dieses grandiose Album nochmal zurück ins Gedächtnis, von dem wir natürlich jetzt auch was hören werden. Hat mich auf jeden Fall auch nochmal schön zurückgeworfen und ich habe es danach auch nochmal angemacht. Fand ich auf jeden Fall auch sehr, sehr schön, das nochmal in groß und in laut zu hören. Und alles in allem jetzt kein großer filmischer Streich, vielleicht den Dokumentarfilm von Judy Landkammer und Philipp Fussenegger, aber trotzdem sehenswert, weil es einfach viel ein wichtiges Monument auch irgendwo ist für diese Künstlerin.
Ja, also ich kann es halt nicht auf eine neutrale Weise betrachten, weil es halt so nostalgisch für mich ist. Ich sehe jetzt halt, wir sind alle 20 Jahre älter geworden und noch immer, also ich und Black Cracker haben nicht mehr dasselbe Geschlecht wie damals und sind aber immer noch irgendwo in diesem Bereich dabei. Also es ist halt schon ein, für mich eben markiert es halt mehr so dieses, das Vergehen von Zeit und hat es sehr Nostalgisches, deswegen kann ich das gar nicht neutral betrachten, aber wenn ihr jetzt eben gar keine Bezüge dazu hattet zu dieser 2000er Indie-Szene, dann auf jeden Fall auch sehenswert allein, um das mal kennenzulernen.
Ja, auf jeden Fall und für alle anderen eine schöne Zeitreise in jedem Fall und solltet ihr euch anschauen, auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt auf eine kleine Zeitreise. Und ja, euch auch mal vor Augen führen lassen wollt, was sich so in den letzten 20 Jahren auch geändert hat in jedem Fall. Gerade was queer-feministisches Wahrnehmung in der Öffentlichkeit anbetrifft. Teaches of Peaches jetzt zu sehen und hier natürlich jetzt zu hören. Fuck the pain away. Peaches. Vielen Dank, liebe Jasmin.
Sehr gerne.
Was tun Sie denn?
Ich richte Ihnen die Brüste. Ihnen wurde schlecht und Sie sind dabei ganz verrutscht.
Die Filmriss-Sofa-Ecke.
Kommt gleich, vorher noch zwei Worte zu Beautiful Wedding, Flo.
Ja, soll wohl eine relativ unterhaltsame Parodie auf Rom-Com-Sachen sein, die irgendwie zum Teil sehr absurd ist und gibt's jetzt auch zu sehen.
Ja, und natürlich eine Fortsetzung der gleichnamigen, also der Reihe, ne? Ist auch eine Reihe.
Genau, Beautiful Disaster war der letzte Teil.
Ja, richtig, ja. Und It's Raining Men ist ab dieser Woche ebenfalls zu sehen. Weiß da jemand irgendwas zu?
Komödie?
Glaube ich auch.
Französische Komödie, wenn ich das richtig sehe. Genau, ist die französische Komödie der Woche so ungefähr.
Hier geht's um
Iris, die einen...
Ah ja, Dating-Apps, genau, ja. So, okay. Alles klar. Jo. Also, It's Raining Man ebenfalls zu sehen ab dieser Woche. Aber jetzt kommen wir zu der bereits angekündigten Filmriss-Sofa-Ecke. Ja. und zu The Idea of You, als du mich sahst, der ab sofort zu sehen ist bei Amazon Prime. Ja. Und den haben sich Lisa und Juliane angeschaut.
Hallo, hallo, hallo. Wir sind mal wieder am Start, Juliane und
Lisa.
Yay, schön. Und wir sind auch wieder dabei, nachdem wir vor wenigen Wochen Which Brings Me to You geguckt haben und besprochen haben, jetzt auch über einen weiteren Liebesfilm zu sprechen, nämlich Als du mich sahst oder The Idea of You, was auf Prime jetzt ganz frisch angelaufen ist und doch so manches Medienecho mit sich gebracht hat aufgrund der Thematik. Da kommen wir natürlich gleich drauf. Wir können auch ganz gern darüber nochmal sprechen, weil ich habe einige Rezensionen gelesen, wo es wieder irgendwie als eine romantische Komödie verschrien wird, wo ich auch wieder so ein bisschen meine Zweifel habe, auch wie bei dem Which Brings Me to You. Aber worum geht's? Wir haben Anne Hathaway und Nicholas Galitzine.
Galitzine,
ja. Die beiden spielen ein recht ungleiches Liebespaar, aber eigentlich nur ungleich aufgrund des Altersunterschiedes. Und das macht eigentlich schon die Hauptthematik aus. Sie spielt die 40-jährige Solène, die gerade seit 1, 2, 3 Jahren irgendwie in der Scheidung lebt, hat eine Teenager-Tochter und durch einige Verstrickungen von Zufällen landet sie mit ihrer Tochter auf dem Coachella-Festival, wo sie dann bei einem Meet and Greet auf Hayes Campbell trifft, einem von 5 Leadsängern der Band August Moon. Und scheinbar macht's Peng und er verguckt sich in sie. Sie findet ihn natürlich auch optisch vielleicht gar nicht mal so schlecht, aber ist natürlich da etwas verhaltener. Und irgendwie kommt es dann, dass die beiden sich dann doch näher kennenlernen und eine Beziehung eingehen. Und das hat natürlich so manche Höhen und Tiefen mit sich und da wollen wir natürlich auf einige auch eingehen, aber im Endeffekt es macht das natürlich den Film aus und die große Frage ist, am Ende gibt es ein Happy End oder gibt es das nicht? So, ich meine, Anne Hathaway und Nicholas, wie sage ich einfach mal, Nick.
Also, Nick.
Ihn kannte ich vorher nicht, aber auch er ist zumindest, wenn es um Prime-Produktion geht, kein neues Gesicht. Ich habe gelesen, er hat bei Purple Hearts und auch Royal Blue mitgemacht. Produktion, die ich nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, ob du da mit Erfahrung hast, aber.
Ich habe Royal Blue gesehen. Letztendlich würde ich sagen, LGBT-Romcom, die ungefähr so kitschig und schlecht ist wie viele andere Romcoms, was ganz, ganz viele Leute aus der queeren Szene total feiern, weil es halt endlich mal ein Film ist, der letztendlich genauso cringy ist wie alle anderen Romcoms, aber eben mit 2 Männern, die da sich ineinander verlieben. Wirklich cooler Film, den ich sehr gerne mag, weswegen ich auch so unbedingt The Idea of You gucken wollte, weil ich Anne Hathaway auf der einen Seite total großartig finde, aber auch Nicholas Galitzine einfach fantastisch lustig finde.
Und findest du, dass sie jetzt Chemie miteinander haben?
Tatsächlich ja. Ich fand in diesem Film, ich glaube, das ist der Grund, warum ich diese Romanze so genossen habe, dass die beiden Schauspieler einfach wirklich gut miteinander gespielt haben und ich ihnen das auch ernsthaft abgekauft habe. Selbst in den wirklich kitschigsten Momenten habe ich ihnen abgekauft, dass sie das jetzt wirklich so fühlen, wie sie es fühlen.
Und es gibt natürlich einige kitschige Momente, allen voran, wenn er ihr, nachdem sie sich kurz erst kennengelernt haben, einen Song widmet, natürlich. Das Ding ist halt, dass, was mich so ein bisschen gerade zu Beginn gestört hat an dem Film, ist, dass mir das alles dann doch ein bisschen zu konstruiert erscheint. Also es war mir zu einfach, wie sie sich kennenlernen. Also sie erstmal, dass sie dann doch ihre Tochter auf dieses Coachella, was auch immer das für ein Coachella sein soll, begleitet. Das ist bei jetzt ein Coachella, wo man scheinbar richtig easy hinkommt, wo die Massen überhaupt nicht so massig sind, sondern man richtig gut Platz vor der Bühne findet, obwohl man erst später dazukommt, ne?
Ja. Und Trailer reinlaufen kann von Stars.
Genau, wo man halt so einen Trailer reinlaufen kann, ohne dass irgendwie, ich meine, das ist, August Moon wird hier als die Band überhaupt verschrien, dass der da kein Security hat vor dem Trailer, wo sie dann einfach reinläuft. Okay.
Aufgepasst.
Bitte?
Er hatte tatsächlich Security, sie haben nur nicht aufgepasst in dem Moment. Das war dann, so eine Szene, sie ist daran vorbeigelaufen.
Dann gibt es eine Meet and Greet, wo sie scheinbar richtig viel Zeit haben, gerade um mit ihnen zu reden. Das wirkte alles für mich alles zu entspannt und irgendwie zu clean irgendwie. Ich kann das gar nicht richtig erklären, aber für mich war das einfach zu einfach, wie sie sich dann kennenlernen. Und ja, ich meine, dass er seine Wege und Mittel hat, sie aufzustöbern. Sie leitet eine Kunstgalerie und dass er interessiert ist an ihr und er hat ihren Namen und ein paar Fakten, dass er sie dann findet, schön und gut. Wir sind neben im 21. Jahrhundert, stalken kann inzwischen jeder irgendwie so ein bisschen, wenn man die Information hat. Ne? Aber zufällig ist dann ihre Tochter auch für den Sommer dann in einem Camp, wo sie dann halt quasi dann entscheiden kann, ach, ich habe gerade keine Verpflichtungen, dann begleite ich ihn doch auf eine Tour. Und das ist so, das war mir alles ein bisschen zu clean. Und dann kommen natürlich viele kitschige Momente hinzu, die ich auch wieder schön fand. Die haben mich dann wieder ein bisschen näher rangebracht an diese Geschichte, die wir da erleben. Aber das war mir manchmal einfach ein bisschen zu konstruiert und zu einfach.
Ja, kann ich sehen. War mir egal. Ich glaube, ich war von dem Moment an total begeistert von diesem Film, als das Intro lief und es wirklich ein Intro war wie die 90er und 2000er Romcoms, die ich mit 14 hoch und runter geguckt habe, wo wirklich auch alle Produzenten, Schauspieler und so weiter in einem Intro eingeführt werden und du erstmal so diesen Pan über die Stadt hast. Dieses ganz typische und dann so diese verschnörkelte Schrift, die dann irgendwie eine komische Farbe hat, die da einfach nur drüber gelegt wurde. Das war so ganz typisch für diese alten, älteren Romanzen, die ich in meiner Jugend geguckt habe. Und dadurch war ich von Anfang an so, wow, okay, die haben sich hier direkt darauf berufen. Und genau diesen Vibe hatte dieser Film auch einfach. Also ja, es war alles clean, es war alles sehr konstruiert. Aber mir hat es persönlich total viel Spaß gemacht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich dieses Jahrzehnt nochmal eine Romanze sehen würde, die mich so sehr in meine Jugendzeit zurückversetzt. Ja. Und ich finde auch, dass es mehr eine Rom-Com war als Which Brings Me to You. Also ich hatte sehr viel Spaß bei dem Film. Ich finde, man hat auch gemerkt, dass Anne Hathaway wirklich diesen Film machen wollte. Also sie ist ja auch Produzentin des Films. Und dass sie einfach Spaß mit dem Film hatte und mit diesem Thema auch. Also halt als 40-jährige Frau nochmal eine neue Liebe zu finden und die dann halt aber ein bisschen, naja, mit Problemen behaftet ist, weil es einfach ein sehr, sehr junger Mann ist und wie dann eben auch so diese ganze Problematik aufgetan wird. Warum ist das für einen Mann, für ihren Ex-Mann beispielsweise, okay, dass er mit einer sehr jungen Frau zusammen ist, aber für sie ist es nicht okay, mit einem sehr jungen Mann zusammen zu sein, obwohl sie charakterlich sehr gut zueinander passen. Und ja, ich fand den Film tatsächlich von vorne bis hinten sehr schön. Ich habe nicht mal einen Kritikpunkt. Ich hatte einfach so viel Spaß mit meinem Glas Wein auf dem Sofa, während ich mir auf Prime diesen Film reingezogen habe. Also The Idea of You hat mich voll gecatcht.
Ein Traum, Lisa, das höre ich sehr gerne. der Hayes Campus ist übrigens im Film ein 24-Jähriger, um mal auch noch diesen Altersunterschied zu thematisieren, von 16 Jahren. Tatsächlich basiert das Ganze auf einem gleichnamigen Roman von, ich habe mir auch einen Namen aufgeschrieben, wo ist der Name? Robinie Lee. Und tatsächlich ist es irgendwie, ist der Protagonist inspiriert von Harry Styles.
Eine Harry Styles-Fiction.
Ich habe aber gelesen, dass sie das ein bisschen entschärft haben, weil in dem Buch ist der Protagonist 20 und sie 40 und die haben da das schon ein bisschen entschärfen wollen, indem wir den Protagonisten jetzt im Film haben, der auch Alkohol trinkt zum Beispiel, ne? So als so ein bisschen den Rockstar-Lifestyle einfach mehr zeigen und ausleben kann. Und ich finde die Thematik auch wirklich wahnsinnig spannend. Also ich finde es richtig gut, dass sie das mit reinbringen, eben wirklich dieser große Altersunterschied, dann aber auch jemand, der in der Öffentlichkeit steht, wie das gehandhabt wird, ne? Wie junge Frauen ihr gegenüber sich verhalten, gleichaltrige Frauen, aber dann auch Männer, ne? Also du hast den Ex-Mann jetzt auch erwähnt, wo damit so eine Doppelmoral um die Ecke gekommen wird. Ich hätte es tatsächlich gern gehabt, wenn die es noch ein bisschen krasser machen, beziehungsweise nicht krasser, sondern mehr die Realität noch darstellen, die nun mal einfach krasser auch ist. Und auch gerne mehr in ihren Zwiespalt irgendwie mitgenommen werden, weil sie hat diesen und sie genießt es aber auch voll. Lange Zeit kann sie es, glaube ich, ganz gut ausblenden. Aber es gibt dann einfach Situationen, wo sie mit diesen Themen einfach konfrontiert wird und wo man dann, wo ich ganz gern einfach ein bisschen mehr nach ihren Zwiespalt miterlebt hätte oder was in ihrem Kopf vor sich geht. Weil ich glaube, da ging schon einige Zeit was vor sich und sie hat es noch nicht zugelassen. Und gerade das fand ich irgendwie sehr spannend. Ich kann natürlich nicht viel, ich will natürlich das Ende nicht verraten. So, ne? Aber es gab für mich dann so einen Punkt der Story, wo ich dachte, normalerweise hätten jetzt hier die Filme aufgehört. Mhm. Und ich fand es gut, dass es weitergegangen ist. Und gerade das ist für das Thema super wichtig.
Ja. Total, das ging mir auch so. Also es ist, es hat am Ende einen Twist, den andere Romcoms aus den 90ern und 2000ern wahrscheinlich nicht gehabt hätten. Das fand ich auch. Und ich fand das sehr gut aufgearbeitet auch. Also was da eben, ja, was halt eben so für Probleme mit sich kommt, wenn man einen Superstar datet, der 16 Jahre jünger ist als man selbst. Ja, ich fand es sehr spannend, ich fand es sehr schön, ich fand die Schauspieler haben super miteinander harmoniert und deswegen von mir eine ganz große Empfehlung, The Idea of You auf.
Definitiv, also ich kann es auch mehr empfehlen als Which Brings Me to You, was aber auch schon eine sehr gute Romanze ist, die auch wichtige Themen anspricht. Ich konnte mich einfach nicht so beginnen, so ein bisschen anfreunden mit diesen doch sehr stark konstruierten und das ist ein bisschen zu einfach, wie die sich jetzt kennenlernen und das läuft mir gerade zu glatt so, ne? Und einfach die Darstellung von so einem Festival und das...
Ja, fair.
Das ja, auch. Genau. Aber dafür ist es Fiktion, es ist ein Film, es ist eine Komödie, eine romantische Komödie, wobei so viel musste ich gar nicht lachen, aber ich habe mehr so diesen Herzschmerz mitgespült so, ne? Und musste mehr schmachten, weil das wirklich auch ein so schönes Paar ist. Ein hübscher Mann, hübsche Frau. Anne Hathaway, wie schaffst du es mit 40 Jahren so auszusehen? Oh
mein Gott. Es gab wirklich auch so Szenen, wo ich, uff, das ist jetzt Dimi, da habe ich mich über mein Weinglas sehr gefreut und mich da gut dran festgehalten.
Ja. Also schnappt euch auf jeden Fall Freunde, Freundinnen, Wein wie Lisa oder auch jedes andere Art von Getränk und macht euch einen schönen Abend damit.
Genau. Viel Spaß damit und bis hoffentlich bald zu Julianes und Lisas weiterer Rom-Com-Rezension.
Viel Spaß.
Und abschließend hier noch ein paar wirklich exquisite Bilder von Penissen, um die Zensoren zu ärgern und hoffentlich irgendeine Kontroverse zu entzünden, was heutzutage ja wirklich der einzige Weg zu sein scheint, die videoübersättigte Öffentlichkeit von ihren Bieräschen zu holen, zurück in die Kinos. Familienunterhaltung? Blödsinn! Was die wollen, ist Schmutz. Menschen, die sich mit Baumsägen zerteilen, während irgendwelche albernen Kaffeekränzchen. Babysitter, die von schwulen Präsidentschaftskandidaten mit Stricknadeln erstochen werden. Vigilantengruppen, die Mädchen erwürgen. Bewaffnete Banden von Theaterkritikern, die mutante Ziegen exterminieren. Wo sind die komischen Filme?
Genau, wo sind die komischen Filme? Die gibt's noch weiterhin hier in der Sofaecke. Denn ich habe noch unseren Horrorfilm der Woche gesehen. Der nennt sich da You'll Never Find Me. Ein australischer Horrorfilm. Es geht um eine Frau, die nachts in einem Sturm in einen Trailerpark an eben einem Trailer klopft und da von dem Bewohner des Trailers reingelassen wird. Und dann haben wir knapp 100 Minuten ein Kammerspiel, bei dem man nie wirklich weiß, woran man ist. Und da immer wieder so ein bisschen schaurige Atmosphäre aufkommt. Gibt's demnächst, oder gibt es jetzt seit Donnerstag?
Australisch ist ja immer meist gut.
Genau, das sieht auch alles top aus und sowas. Ich war auch so, Mensch, ich habe, glaube ich, dieses Jahr auch schon schlechtere Filme im Kino auf jeden Fall gesehen. Den könnt ihr dann seit Donnerstag käuflich erwerben. Und zwar, ich muss noch mal kurz gucken, von wem. Busch Media war das, glaube ich, mal wieder, wenn mich nicht alles täuscht. Hilfe. Ja, nee, Meteorfilm.
Auch Meteorfilm.
Genau. Alles klar. Kleiner Horrorfilm aus Australien. Schönes kleines Kammerspiel mit guter Atmosphäre, schönen gruseligen Einstellungen. Merkt man natürlich dann auch irgendwie, dass es low-budgetiert ist, weil Trailer und du zwei Menschen.
Gruselige Einstellungen, positiven, wollen wir noch sagen.
Ja.
Gruselige Einstellungen gibt es auch bei Big-Budget-Filmen und die sind dann gruselig.
Die sind
dann
gruselig scheiße.
Anders gruselig.
Genau. So. Ansonsten sind wir dann soweit mit allem anderen durch. Wir haben jetzt noch das hier.
Filmriss, Filmquiz.
Genau, da gab es letzte Woche Edge of Tomorrow, musst du dir da erraten. Und diese Woche haben wir das hier.
Also ich liebe dieses Schwert mehr als alles andere auf dieser Welt. Willst du wissen, wieso?
Nein.
Das Das vergisst keiner.
Klar ist ein bisschen sperrig, besonders im Flugzeug.
Wenn man mit ein paar Schwertern bei der Hochzeit seiner Ex-Freundin auftaucht, vergessen die das nie wieder.
Sehr lustig, Wade. Ich glaube, du verwechselst mich mit jemandem, den der Scheiß interessiert.
Klar, naja, ist wahrscheinlich nicht so beängstigend wie eine Pistole oder Knochenkrallen in den Händen oder Fingernägel wie eine Bordsteinschwalbe. Maniküre?
Victor, ganz ruhig.
Fred hat ein neues Tattoo. Ich mach mir Sorgen.
Oh nein, du hast sie doch gestern Abend erst kennengelernt.
Ich liebe sie.
Du liebst sie nach einer Nacht.
Und sie ist sehr beweglich.
Bradley, bring sie runter.
Genau, wenn ihr wisst, was das war, dann macht ihr den hier.
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Genau, und da passt auch das Stichwort mit der gruseligen Scheiße gerade ein bisschen. Genau, das war's ansonsten. Was sagst du, Robert?
So ein guter Film.
Naja, das ist auch Definitionssache. Das war's ansonsten hier aus dieser Woche. Nächste Woche dann Lars nur zugeschaltet vom Nice Film Festival. Ich muss mal gucken, mit wem von uns allen hier. Robert, du bist
ja
bestimmt
wieder.
Ja, was
gibt's denn für Filme? Gibt's große Filme? Gibt's irgendwas?
Gucken noch mal irgendwie kurz rein. Gibt doch bestimmt wieder irgendwas.
Es kommt ja dieses Jahr schon einiges, habe ich gesehen.
Ich sehe auf jeden Fall schon einen Horrorfilm der Woche in der Liste. Und einiges anderes werden wir bestimmt auch finden von uns hier. Und spätestens übernächste Woche wird bestimmt wieder Full House sein, weil jeder über Furiosa reden möchte.
Ah ja,
das ist dann, das große Ding. Das ist zwar nicht nächste Woche, sondern erst in 2 Wochen, aber ich vermute mal, da bist du auch da, Marc.
Sieht gut aus, ja.
Furiosa, haben wir alle Bock drauf. Ansonsten, genau, ich habe noch ganz vergessen, was ihr natürlich gewinnen könnt beim Filmriss, Filmquiz. Diese Woche gibt es Freikarten, Beutel, Rätselhefte und Buttons zu Robot Dreams. Es gibt so Garfield-Freikarten, Garfield-Figuren, Garfield-Becher und die beiden im Februar neu erschienenen Garfield-Stripbücher Willmeer und Schlaf macht schön. Zu Teaches of Peaches haben wir auch Freikarten. Zu Beautiful Wedding gibt es auch Freikarten. The Idea of You, also Als du mich sahst, von Robin Lee, erschienen im Lübbe Verlag, gibt es als Buch. Und es gibt auch die Buchvorlage zu der Serie Dark Matter. Dark Matter, der Zeitenläufer von Blake Crouch, erschien im Goldman Verlag. Die Serie gibt es aktuell auf Apple TV Plus. Und dann sind wir soweit fertig hier. Gibt's noch einen?
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Genau, wir verabschieden uns jetzt für heute hier. Es war ein Fest, dass ihr alle da wart. Robert, Dankeschön.
Ja. Ja, danke auch an alle Affen.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Marc war auch wieder da, war schön.
Ja, danke. Tschüss.
Lars hat sich schon verabschiedet. Finden wir natürlich gut, dass der auch da war. Freuen wir uns.